Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Mit Philipp Schmid und heute zu Gast der Pianist Francesco Piemontesi. Herzlich willkommen.
Es ist eine Freude, da zu sein.
Sie sind ein Schweizer, kommen aus dem Tessin. Das kennen wir im Norden vor allem als Urlaubsregion. Ich war als Kind, glaube ich, auch ein paar Mal da. Ich kann mich vor allem an Katzen erinnern. Da waren viele Katzen unterwegs und es gab viel Weinlaub.
Also an den Katzen kann ich mich jetzt nicht erinnern. An Katzen assoziiere ich eher mit Sizilien. Also ja. Da gibt es ganz viele. Weinlaub gibt es nach wie vor sehr viel. Ja.
Ist es eine kleine Welt? Also merken Sie jetzt, wenn Sie in New York spielen, in Südkorea, in London ganz viel, in Berlin leben, empfinden Sie diese Welt als kleiner geworden im Vergleich zu Ihrer Erinnerung in der Kindheit?
Nee, doch, aber das empfand ich auch schon damals als relativ kleines. Das Problem ist, dass Tessin im Süden umgeben von der Grenze ist, also nach Italien. Es ist jetzt einfacher geworden mit den bilateralen Verträgen, aber dennoch gibt es von Land zu Land immer doch eine spürbare Grenze. Und im ganzen Norden Tessins sind diese riesigen Alpen, also der Gotthardmassiv und so weiter, das sind ja 15 Kilometer, bevor die deutsche Schweiz kommt. Und die wiederum hat eine ganz andere Kultur mit einem Dialekt, was teilweise sehr, sehr schwer zu, vor allem in den Tälern, zu verstehen ist. Und man hat natürlich dann viel weniger Bezug dann als eine Region wie Rheinland, was dann an Belgien und Frankreich sozusagen grenzt oder nicht, oder diese Regionen nicht so weit sind. Und dann verschließt sich alles. Alles wird autoreferenziell. Die Zeitungen berichten auch über alles, was da passiert. Und alles, was draußen bleibt, ist ein bisschen Ausland. Und das ist schade. Und das fand ich dann sowohl in Hannover in der Studienzeit als auch vor allem jetzt in Berlin so wunderbar, dass man sich einfach überhaupt nicht mehr um solche Fragen kümmern muss, sondern es ist alles weit und alles ist erreichbar und das ist ein tolles Gefühl der Offenheit und der Freiheit. Das ist sehr, sehr schön.
Aber trotzdem, was die Sprache angeht, sind wir immer ein bisschen neidisch, weil wir denken, es ist so vielsprachig. In welcher Sprache sind Sie aufgewachsen als Kind?
Naja, Tessin gehörte bis ungefähr 1800 zu Italien und dann kam Napoleon und hat alles umgekrempelt, alles geändert und dann wurden wir der Schweiz annektiert. Also kulturell ist Tessin doch schon italienisch. Und weil wir vor allem drei Hauptsprachen in der Schweiz haben, also Italienisch, Französisch, Deutsch, dann lernen wir sie auch sehr, sehr früh in der Schule. Also ich bin mit Italienisch aufgewachsen und das ist auch meine Hauptsprache. Danach folgte Französisch, was eigentlich immer meine Zweitsprache bis heute geblieben ist. Und danach kam Deutsch und ich habe dann natürlich auch sehr viel in den jeweiligen Ländern auch studiert und auch teilweise in Frankreich zum Beispiel und da gelebt und da konnte ich die Sprachen dann auch verbessern und es ist auch schön als Musiker, weil man ist die ganze Zeit dann unterwegs und man hat ständig mit neuen Ländern und Kulturen verschiedenen Sprachen zu tun und das ist dann schön, wenn man dann schon von zu Hause auf einfach viele Sprachen mitbringen kann.
Händel hören wir zu Beginn, Aria con Variazioni. Was ist das Schwierige an diesem Stück, wenn man es beginnt? Schon zu wissen, dass es eine große Steigerung hat und trotzdem Ruhe zu behalten am Anfang?
Naja, das ist das ja im Prinzip schon, aber das ist das Schöne an diesem Stück, dass man das selber gestalten kann, weil da nur die ausgeschriebenen Harmonien sind. Also die Arpeggi, die gibt es gar nicht und die muss man jedes Mal sozusagen improvisieren. Natürlich hat man einen Plan, aber Händel gibt das überhaupt nicht vor. Also das ist so eine Art Präludium und das muss man sich selber dann zurechtlegen. Ich habe dann bei meiner Steigerung dann geguckt, dass im letzten Drittel des Stückes und am Ende des Stückes verwendbare Harmonien einfach, wenn da zum Beispiel die Verminderten kommen, also Harmonien, die viel mehr Spannung haben als die Anfangsharmonien, dass ich da etwas mit der Dynamik, mit dem Timing und so weiter mache. Jetzt stehen diese kahlen Akkorden da. Und was mache ich daraus? Und das finde ich wunderbar, weil so eine Aufgabe, die wird dann dem Interpreten nicht so oft überlassen. Es gibt sehr viel in der älteren Musik, noch vor Händel. Und es gibt manches zum Beispiel in der ganz neuen Musik. Also es gibt in der dritten Boulez-Sonate einiges, was man selber entscheiden kann. Aber alles dazwischen, das wird doch dann vom Komponisten dann sehr genau festgelegt, immer mehr im Laufe des 19. Jahrhunderts. Es sei denn, man spielt natürlich die eigenen Kadenzen, die muss man dann komponieren, strukturieren oder im besten Fall sogar improvisieren am Abend.
Klassik à la carte und der Pianist Francesco Piemontesi ist heute bei uns zu Gast. Bevor wir Mozart hören, eine Zusammenarbeit, eine sehr gelobte Zusammenarbeit mit dem Scottish Chamber Orchestra und mit Andrew Manzi, der ja auch so ein Musiker ist, den man, glaube ich, gleich ins Herz schließt. Oder ist es nicht bei jedem so?
Ja, absolut. Also bei Andrew war das so. Ich kannte ihn nicht, als ich zum ersten Mal mit dem Scottish Chamber Orchestra gespielt hatte. Das war auch ein Projekt mit ihm. Und das war auch ein Mozart-Konzert. Das muss so vor ungefähr 10 Jahren gewesen sein. Und er war relativ am Anfang seiner Dirigierkarriere. Ich hatte Aufnahmen mit ihm auf der Geige, mit dem Cembalisten Richard Egar gehört. Und kannte ihn eben als Dirigent nicht und auch als Mensch nicht. Und dann fing die erste Probe an und sofort alles, die Zusammenarbeit, menschlich und musikalisch, wie das alles zusammengepasst hat. Das war so wunderbar. Mhm. Und es ist daraus eine große Freundschaft entstanden, sofort. Wir haben sofort entschieden, wir werden sehr viel machen und wir spielen jede Saison 2, 3, 4 Projekte zusammen. Wir haben auch viel in Hannover auch gemacht mit der NDR Radiophilharmonie, spielen nächstes Jahr auch wieder in Hannover zusammen, aber auch viel in Amerika gemacht mit Los Angeles Philharmonic. Nächstes Jahr sind wir mit dem Boston Symphony zusammen zu Gast. Wir haben viel in Skandinavien zusammen gespielt. Es ist wirklich eine große Freude. Das ist einer von diesen Musikern, die ein fantastisches Wissen mit einer großen Spontaneität kombiniert und dazu noch mit so einer Herzlichkeit. Das ist wirklich ein ganz, ganz großer.
Also es ist abgesehen von der Probe, in der schon viel entsteht, auch so, dass im Konzert vielleicht was anderes auch Großes und Berührendes entsteht.
Ja, das ist der Punkt. Also das ist ein Missverständnis, dass man probt und eine GP macht und dass am Konzert dann die Wiederholung der GP ist. Nein, das hat damit nichts zu tun. Also man muss in den Proben die Bedingungen schaffen, damit man sich im Konzert freispielen kann. Und das macht er wunderbar.
Gibt es denn Komponisten, bei denen Solist, Dirigent und Orchester leichter zusammenkommen und welche, bei denen man vielleicht ein bisschen mehr, also bei Mozart könnte ich mir denken, ist es vielleicht eher leicht?
Ja, also es kommt natürlich aufs Orchester an. Also ich kann mit einem Kammerorchester viel besser ein Mozart-Konzert spielen, weil sie in der Originalbesetzung sind. Wenn ich mit denen ein Brahms-Konzert spiele, dann müssen sie vielleicht schon extra Musiker einkaufen und dann ist der Klangcharakter vom Orchester schon anders, weil vielleicht diese Musiker nicht jede Woche mit dem Orchester spielen. Also das ist schon mal eine Schwierigkeit. Und mit dem Dirigenten hängt es natürlich auch von seiner Erfahrung, von seinem Wissen und von seiner Herkunft. Ich erinnere mich, mit ein paar russischen Dirigenten alter Schule Mozart-Konzerte gespielt zu haben und da konnte ich wirklich fast nichts machen. Also es war so auseinander. Und das macht man dann einmal und nie wieder. Also ganz viele Möglichkeiten gibt es da nicht.
Also es ist eine Karrierefrage, ob man dann sagen kann, das, sowas möchte ich nicht mehr machen.
Naja, was heißt Karriere? Am Ende ist es immer eine Musikfrage. Wir sind da und wir müssen versuchen, für eine Aufführung, für verschiedene Aufführungen, für eine Platte, für was auch immer, das Bestmögliche aus den Stücken zu machen und wirklich die bestmöglichen Advokaten der Stücke zu sein. Mhm. Also man muss es wirklich so machen. Und wenn die Bedingungen da nicht geschaffen werden, dann kann man es nicht machen. Und dann Karriere hin und her. Ich meine, ich will auf der Bühne Musik machen und das Bestmögliche daraus. Und das entsteht nur, wenn die Bedingungen stimmen. Und insofern, dann trifft man einfach die Wahl. Also mit dem Dirigenten und dem Dirigenten werde ich eher diesen Komponisten spielen. Mit dem Dirigenten oder dem Dirigenten habe ich auch mich schon entschieden, nicht mehr zu musizieren, weil da die Bedingungen, auch vor allem die menschlichen Bedingungen, da nicht erfüllt waren. Also entweder eine unglaublich große Eitelkeit oder es war nicht vorbereitet. Also es gibt verschiedene Konstellationen, aber zum Glück in den meisten Fällen kann man doch immer zu einem guten Ergebnis kommen. Und das freut mich immer sehr.
Also es ist nicht, dass man nicht auch was lernen möchte von anderen.
Ja, das sowieso. Ja. Ich meine, das, aber ich meine, dieses Entstehen, wenn ich mit jemand anderem spiele, das entsteht zusammen. Ich habe ja, keine Ahnung, ein Brahms-Konzert oder ein Schumann-Konzert. Es gibt relativ wenig Stellen, wo ich allein spiele. Das ist alles ein Integrieren. Man muss sich absprechen. Ich lerne und ich glaube, der Dirigent, ich kann nicht sagen, dass er vielleicht von mir lernt, aber er nimmt bestimmt Ideen von mir mit und dann muss man eben gucken. Zum Beispiel bei einem Brahms-Konzert, das sind ja die, vor allem die ersten Sätze sind solche Monster von über 20 Minuten Länge, da muss man gucken, wie verhält sich diesen Teil zum Ganzen, also wie ist die Durchführung, wie ist die Coda vom Stück, wie viel Licht, wie viel Schatten bringe ich da rein, das sind alle Fragen, wo man voneinander lernen kann und vielleicht hat ein Dirigent da eine bestimmte Erfahrung, du, ich habe neulich eine Brahms-Sinfonie gemacht, das können wir so und so machen und das ist dann natürlich die Sachen, die man voneinander lernen kann, das ist das A und O des Zusammenmusizierens, ohne das würde gar nicht gehen.
Wie viel Gemeinsamkeit gibt es vor einem Konzert mit anderen Musikern und wie viel braucht man auch Rückzugsort, um sich zu konzentrieren, sagen wir in der letzten Stunde vor dem Konzert?
Bei mir ist es alles nur konzentrieren. Also und möglichst viel mich auch einspielen. Also es gibt auch manche Orte, wo es leider kein Flügel oder Klavier zum Einspielen hat und das ist sehr schwierig. Also die Finger müssen warm werden, die Streicher, die Bläser, die haben natürlich ihr Instrument immer dabei, aber es gibt wirklich sogar in ganz, ganz großen Sälen manchmal keine Möglichkeit, sich die Finger warm zu machen. Und dann muss man eben gucken, das auf dem Tisch zu machen oder in der Luft oder unter Wasser. Man muss gucken. Aber die Konzentration ist natürlich ganz wichtig, zumindest für mich. Also auf meinen Körper zu hören, auf meinen Atem, ein bisschen Meditation. Das sind alle Sachen, die einem dann helfen, dann in dem Moment körperlich und mental präsenter zu sein.
Das war der zweite Satz Larghetto aus dem Klavierkonzert Nummer 26 von Wolfgang Amadeus Mozart, gespielt von Francesco Piemontesi, zusammen mit dem Scottish Chamber Orchestra, dirigiert von Andrew Manzi in der Sendung Klassik à la carte. Und Francesco Piemontesi heute bei uns zu Gast. Wir haben gerade schon übers Tessin, ein wenig über die Kindheit gesprochen. Ich habe Ihnen so einen kleinen Ausschnitt mitgebracht, über was Kleines gebastelt, vielleicht hören wir es zusammen an. Was eher Kleines und was eher Großes?
Also das Erste ist mit Sicherheit ein Geläut entweder aus dem Tessin oder aus dem norditalienischen Raum, im Sinne, dass die Glocke da viel langsamer geläutet werden. Also die Joche, die Gegengewichte zur Glocke sind da viel schwerer und da entsteht nicht so eine Geschwindigkeit wie bei den deutschen Geläuten. Also und da ist sicher eine Aufnahme, also diese Glocken waren die waren in E-Dur. Also es könnte ganz schön sein, dass es Ascona ist, weil die gleiche Charakteristik haben und auch in E-Dur. Mhm. Das zweite klingt eher so für mich wie eine große deutsche Kathedrale.
Ja, das zweite war die Marktkirche in Hannover.
Ah ja, oh, sehr schön.
Was Sie vielleicht auch schon mal gehört
haben. Ja, natürlich.
Also
ja.
Wir merken schon, dass Sie sich sehr für Glocken interessieren. Ja. Ein Hobby oder mehr als ein Hobby?
Naja, das war der Grund, warum ich überhaupt an die Musik gekommen bin. Mhm. Also das sind Erlebnisse, wo ich keine richtige Erinnerung mehr habe. Aber meine Eltern erzählen mir das sehr oft, dass ich ständig so fasziniert war. Also wir waren mal spazieren und dann waren Glocken dann im Hintergrund. Ich wollte zur Kirche rennen und dann habe ich angefangen zu weinen. Also es war irgendwie ganz, ganz starke Beziehung. Und die dachten, das würde ich nicht hören wollen. Und dann haben sie mir die Ohren zugemacht und dann habe ich noch lauter geweint. Und dann haben sie gemerkt, dass da so eine große Faszination einfach war. Also etwas sehr, sehr Starkes. Und das ist geblieben. Bis heute machen mich diese Klänge absolut oder faszinieren mich diese Klänge. Und ich glaube, in der Suche nach den verschiedenen Klangmöglichkeiten, vor allem am Klavier. Das Klavier ist ja ein Instrument, was relativ neutral ist. Das heißt, sie schlagen einen Ton an und die einzig mögliche Dynamik ist im Prinzip das Leiserwerden, das Diminuendo. Und das heißt, wenn sie Crescendo machen, wenn sie Effekte, die mit Klangfarben zu tun haben, dann müssen sie mit Überzeugungskraft arbeiten. Sie müssen es wirklich, sie müssen so einen Klang haben im Kopf, dass es wirklich dann so rauskommt und sich das so stark vorstellen und dann wird das funktionieren. Das ist die gleiche Übung, wenn Sie so ein Pendel in der Hand haben und es geht von links nach rechts und dann stellen Sie sich vor, also Sie schließen die Augen, Sie stellen sich vor, dieser Pendel müsse dann um 90 Grad sich drehen und dann öffnen Sie die Augen 30 Sekunden später und er geht tatsächlich in die Richtung. Also es gibt so viel, was wir eigentlich auch unterbewusst machen können, um Sachen zu beeinflussen. Und das geht im Klavierklang genauso. Und Glocken sind in dieser Suche nach dem Klangwelt am Klavier etwas ganz, ganz Wichtiges gewesen. Vielleicht, weil es auch sehr viel mit Obertönen zu tun hat. Also man hat bei einer Glocke eigentlich nie den richtigen Grundton, sondern wir hören den Grundton als eine Subtraktion von zwei Obertönen. Und ich finde, am Klavier arbeitet man auch sehr, sehr viel mit Obertönen. Also ein singender Ton zum Beispiel, ein Ton, der wirklich in den Saal trägt und singt, der muss sehr viele Obertöne haben.
Nachdem Sie E-Dur erkannt haben bei den Glocken, haben Sie das absolute Gehör?
Ja, das ist, ich weiß es nicht, ob es nur ein Segen ist. Es ist manchmal sehr interessant und bei Klavierkonzerten, wo teilweise die gleichen Stellen drei, vier verschiedenen Malen zurückkommen und gleich geschrieben, aber in verschiedenen Tonarten, da kann man sich immer orientieren und wissen, wo man ist. Aber sonst ist es natürlich sehr schade, in der alten Musik zum Beispiel, also ich würde so gerne auch auf Hammerflügel Konzerte geben, aber da ist meistens die Stimmung einen halben Ton tiefer und da werde ich wahnsinnig.
Ja, ja. Weil ich wollte gerade sagen, als Pianist hat man es noch relativ gut, weil das eben dann F-Dur geschrieben ist und dann nicht nach E-Dur klingt unter Umständen.
Und das habe ich dann probiert und teilweise geht und teilweise dann wie in mein Gehirn, wenn ich F lese, E höre und dann will ich das sofort nach F transponieren und dann ist das zu hoch. Also es ist ein bisschen zweischneidige Sache. Also es gibt zwei Seiten der Medaille. Also man kann sich darüber freuen, aber manchmal hätte ich es gerne auch ausgeschaltet.
Aber vielleicht wäre das Klavichord mal eine Idee. Ich glaube, dass Friedrich Gulder ja öfters mit diesem Instrument, bei dem man den Ton zumindest noch ein wenig beeinflussen kann, wenn er angeschlagen ist.
Nee, das habe ich auch sehr oft probiert. Ich habe auch gute Freunde, die einen Klavichord besitzen. Und mit diesen Möglichkeiten, vor allem im Vibrato-Bereich. Man kann wirklich eine Bebung erzeugen im Ton und das ist wirklich wunderbar. Also da kann man sehr, sehr viel lernen auch. Und das ist leider schade, dass man nicht ein bisschen auch in diese experimentierfreudige Richtung im heutigen Klavierbau wieder geht.
Aber als Pianist, der viel auf einem modernen Flügel nun mal gespielt hat, viele, viele tausend Stunden im Zweifel, ist es nicht eine große Umstellung, wenn dieser Flügel dann anders klingt oder man nicht mehr diese Erwartung hat, jetzt kommt dieser Klang?
Ja, natürlich, aber man könnte es vielleicht so bauen, dass diese Grundeinstellungen bleiben, wie sie heute sind, und dann, dass es dazu noch Optionen gibt. Ich finde aber selber Umstellungen im Allgemeinen sehr schön. Also man braucht ein bisschen mehr Zeit, und wenn man weiß, man spielt auf einem anderen Instrument mit anderen Charakteristiken, dann muss man sich mehr Zeit nehmen und vielleicht dann. Das wäre vielleicht doch mal gut, weil dann würden bei vielen Musikern auch das Tempo der Aufführungen etwas, also wie viel man pro Monat spielt, etwas reduziert. Man könnte sich mehr Zeit für die Instrumente lassen. Die Organisten zum Beispiel, die müssen so viel bei jedem Konzert einfach sich anpassen. Und das ist für die ganz normale Umstellung.
Und der Raum spielt ja auch eine wichtige Rolle, der Kirchenraum, in dem das Instrument steht.
Bei uns ist das erst standardisiert und das bringt eben der Vorteil mit sich, dass es mit relativ wenig Aufwand und Probezeit man auf gute Ergebnisse kommen kann. Aber wie gesagt, also etwas mehr Vielfalt wäre in dem Bereich sehr, sehr schön.
Jetzt haben wir einen Musikwunsch von Ihnen. Elisabeth Schwarzkopf wird für uns singen. Was fasziniert Sie an dieser Stimme?
Ich finde, Elisabeth Schwarzkopf ist eine der allerbesten Musikerinnen, zumindest auf Platte. Ich habe sie leider nie gehört. Sie hat in den 70er Jahren aufgehört zu singen. Aber was ich auf Platten gehört habe, da bleibt für mich sehr, sehr wenig Konkurrenz übrig. Diese, vor allem in den 50er Jahren, Sie hören es ja oft, diese Aufnahmen, diese makellose Stimme, diese perfekte Kunst der Phrasierung, das genaue Überlegen von Charaktere, von Affekten, was will ich mit einem Stück sagen und dann alles wirklich dafür tun, um, und wir kehren hier jetzt an die Anfangsdiskussion zurück, um wirklich den bestmöglichen Advokaten des Stücken zu sein. Also was sagt mir ein Stück und wie kann ich das dem Publikum, kann ich das den Hörern am besten vermitteln? Das finde ich bei ihr absolut unglaublich. Und dann finde ich bei ihr auch immer die Kunst des Übergangs einmalig. Also wir haben hier immer mit Texten zu tun und wenn vor allem am Ende eines Paragraphes ein Text aufhört und dann in den nächsten Paragraphen weitergeht, man merkt bei ihr sofort, wie sie die nächste Stimmung schon in dem vorigen Paragraph vorbereitet.
So lasst mich scheinen, bis ich werde, von Hugo Wolf. Eine Aufnahme mit Elisabeth Schwarzkopf und dem Pianisten Michael Raucheisen. Ein Wunsch von unserem Gast heute, dem Pianisten Francesco Piemontesi. Elisabeth Schwarzkopf haben wir gerade gehört. Menschen, die Meisterkurse bei ihr hatten, sagen, sie ist auch ein bisschen schwierig. Sie ist auf jeden Fall sehr temperamentvoll. Wie ist es bei Ihnen? Bei Ihnen wird als Lehrer oder zumindest als wichtiger Einfluss Alfred Brendel genannt, Alexis Weißenberg. Sie haben in Hannover studiert, an der Musikhochschule.
Ja, da gibt es viele Menschen, die mich beeinflusst haben. Also in Hannover, Arivardi, da habe ich lange an der Musikhochschule studiert. Er war ein ganz wichtiger Lehrer und jemand, der auch sehr viel mit Psychologie gearbeitet hat. Ich meine, wir müssen natürlich als Interpreten in den Proben immer zweifeln und immer nachfragen und immer versuchen, besser zu verstehen, besser zu werden. Aber in dem Moment, wo wir auf die Bühne gehen, da darf es nicht zu bescheiden sein, weil egal was passiert, es ist am Ende doch immer, in dem Moment ist die Aussage, was ich glaube, dass dieses Stück mir erzählen möchte. Und das kann ich nur mit einem bestimmten Selbstbewusstsein auch auf der Bühne darstellen. Und das hat er wirklich wunderbar gemacht. Sonst waren ganz großen Einflüsse, wie Sie gesagt haben, Alfred Brendel, mit dem habe ich privat immer in London und in Mailand gearbeitet. Und das ist nach wie vor eine wichtige Bezugsperson und ein guter Freund auch mit der Zeit geworden. Wir kennen uns jetzt wirklich auch lange, haben auch viel zusammen unternommen. Wir haben noch eine Tour durch Bayern an barocken Kirchen gemacht und so weiter. Seine Interessen sind auch sehr groß und das ist auch jemand, der wirklich, wenn er einen mag, auch anderen Menschen irgendwie mit integriert in sein Leben und auch von denen was hören will. Und ich will nicht sagen, was lernen, aber auf jeden Fall, der Austausch ist sehr, sehr wichtig und natürlich auch am Klavier. Also diese Sessions, die wir in London hatten, die waren wunderbar. Wir haben den ganzen Tag gearbeitet, teilweise nur an einem Stück, also Beethoven viertes Konzert, den ganzen Tag daran gearbeitet. Und dann am Abend kam noch die Hörrunde und dann haben wir uns historischen Aufnahmen vor allem angehört. Also da kam viel Kempf, viel Edwin Fischer, Furtwängler, Sänger, also Lotte Lehmann, kam ganz viele Momente, wo ich auch gelernt habe, einfach sein Frame of Mind, also seine Konzeption, wie funktioniert er als Künstler, das habe ich sehr viel an diesen Hörabenden gemerkt. Also was findet er vor allem an dieser Aufnahme faszinierend? Warum fasziniert ihm das und das? Und das war sehr interessant, weil im Prinzip, wenn ich mit einem Komponisten zu tun habe, der schon tot ist, muss ich versuchen zu verstehen, wie er irgendwie funktioniert hat oder wie ein Stück funktioniert hat. Und ich habe versucht, dann mich vorzustellen, als würde der Komponist dann neben mir sein und ich würde einen Dialog mit ihm führen, was natürlich im Fall eines toten Komponisten nur über den gedruckten Text geht.
Ja. Kann man das erklären, was einen an Aufnahmen fasziniert oder kann man es nur erspüren, wenn Sie sagen, Sie haben es gemeinsam gehört, haben Sie es dann auch darüber gesprochen?
Er konnte das unglaublich gut. Ja, er kennt die deutsche Sprache auch so unglaublich gut und kann sie auch so, vielleicht weil er auch Gedichte schreibt, er kann sie auch wirklich so prägnant benutzen. Wie Sie ja wissen, Musik ist ja eine Sprache mit ihren eigenen Gesetzen und wir benutzen andere Sprachen mit anderen Gesetzen. Und es gibt manche Stimmungen, finde ich vor allem, manche speziellen Atmosphären, wo man nicht nur mit Worten, sondern da helfen kann, sondern da muss man wirklich auch hören und irgendwie in sich hineingehen und gucken, was ist für mich diese Atmosphäre. Man merkt das vor allem bei einer ganz guten Aufführung an der Stille in einem Saal zum Beispiel, dass die Menschen dann zu sich kommen, dass sie auf ihren Atem hören oder dass sie auf jeden Fall transportiert werden in eine Welt, die ganz magisch ist und die vielleicht auf diese Art und Weise nur diese Sprache überhaupt machen kann.
Klassik à la carte heute mit dem Pianisten Francesco Piemontesi. Wir haben vorher schon ein wenig über Instrumente gesprochen. Nun müssen Sie als Pianist, der sein Instrument nicht dabei hat, immer mit anderen Instrumenten zurechtkommen. Gibt es manchmal das Gefühl, dass man sagt, dieses Instrument bleibt mir doch ein bisschen fremd oder sind die Unterschiede gar nicht so groß?
Doch, es passiert. Ein Instrument kommt ja aus der Fabrik vor allem hier aus Hamburg, in relativ ähnlichen Zustand, muss ich sagen. Die sind alle wunderbar gepflegt. Aber dann, was ein Stimmer dann macht, und wenn ein Instrument 10 Jahre lang in einem Saal lagert, dann hängt das natürlich auch davon ab, was ein Stimmer, was ein Techniker daraus macht. Was lässt er den Flügel aufblühen oder stimmt er ihm nur? Und die ganzen mechanischen Probleme werden nicht gelöst. Und da muss ich sagen, es gab wirklich ganz, ganz, ganz schlimme Erfahrungen. Ich habe sogar auf einer großen Bühne in England ein Konzert gespielt, wo das rechte Pedal, also das Sostenuto-Pedal, was die ganzen Harmonien so größer macht und den Ton sozusagen verlängert, der funktionierte nicht. Und da war eine Tournee mit einem Orchester, das war sogar das Halle-Orchester. Das war übrigens mit Andrew Manzi, also das ist einer der größeren englischen Orchester. Und da funktionierte dieses Pedal nicht. Der Techniker, also der Stimme war gar nicht zu sehen. Das Konzert fing an eine Stunde später und da war die Frage, entweder spiele ich das ganze Mozart-Konzert mit dem Fingerlegato oder wir sagen es ab. Ich habe dann die Fingerlegato-Variante gewählt. Und das war schon extrem. Also bis zu dem Punkt war es noch nicht. Das ist mir mal passiert, dass eine Seite ein Konzert gerissen ist. Da muss man natürlich auch gucken, was man damit macht. Aber im Prinzip in größeren Städten findet man immer Techniker, die bereit sind, zumindest eine Diskussion zu haben und sagen, der Diskant ist mir nicht hell genug, das linke Pedal ist zu nasal, der Flügel ist zu aggressiv oder der ist doch zu dumpf und so weiter. Also man findet immer eine Art und Weise, wie man mit diesen Techniker dann spricht, und meistens entsteht dann auch ein Ergebnis, wo alle dann am Ende zufrieden sind.
Was ist für Sie ein großer Moment beim Konzert oder in welchen Momenten fühlen Sie sich besonders?
Schwer zu sagen, die Stille auf jeden Fall, also wo man merkt, man hat eine Zuhörerschaft von 2000 Menschen und da passiert was, das ist immer das größte Kompliment. Und sonst natürlich, wenn man mit Orchester oder vor allem Kammermusik spielt, da merkt man, es gibt Aufführungen, wo plötzlich alles zusammenkommt. Man kann auch nicht sagen, wann. Manchmal, wissen Sie, manchmal mit großen amerikanischen Orchester, keine Ahnung, Dallas oder Pittsburgh und so weiter, man wiederholt teilweise das gleiche Klavierkonzert in der gleichen Halle 4-5 Mal an 5 Tagen. Manchmal passiert das, keine Ahnung, die dritte, die vierte Aufführung, manchmal ist auch die erste, manchmal die fünfte, da entsteht so ein Zusammenspiel mit dem Orchester, was einmalig ist. Nicht, dass es bei den anderen Konzerten nicht passiert, aber plötzlich, man weiß von der ersten Note an, es ist ganz besonders. Man hört sich plötzlich alle so unglaublich gut zu und man spielt sich auch die Bälle zu. Also ich sag vielleicht irgendwas auf eine andere Art und Weise und das Orchester reagiert dann sofort. Und das sind dann die schönsten Abende. Mit Kammermusik passiert das häufiger, weil man nicht eine Masse von 80 Musiker auf der Bühne hat, sondern wenn man zu zweit, zu dritt, zu viert spielt. An diesen Abenden dann entsteht der Eindruck, das Stück würde gerade geschrieben oder auf jeden Fall gerade zum Leben erweckt. Und das ist, finde ich, musikalisch auf jeden Fall das Schönste, was man erreichen kann.
Denken Sie dann, Mozart und ich haben das jetzt geschafft oder Schubert und ich haben das geschafft, wir alle zusammen?
Ja, also natürlich könnte ich ohne die Komponisten nicht diese Stücke zum Klingen bringen und die Komponisten können das auch ohne die Interpreten nicht. Das ist sozusagen auch eine Zusammenarbeit, die auf verschiedene geografischen und historischen Momenten passiert, aber das passiert.
Jetzt hören wir noch einen weiteren Musikwunsch von Ihnen. Hermann Abendroth dirigiert. Was müssen wir über diesen Dirigenten wissen?
Ja, den habe ich ausgewählt, weil für mich der eine ähnliche Klangwelt wie Furtwängler zu den Orchester und zu uns bringt. Der ist aber leider nicht so bekannt und leider ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und ich finde seine Aufnahmen aber so bezaubernd. Vor allem den Klang, eben den er aus dieser dunklen, romantischen Klang, was er aus dem Orchester da entlockt, das ist absolut wunderbar. Und da kehren wir vielleicht an die Diskussion vom Anfang zurück. Der Flügel ist ein sozusagen neutrales Instrument. Ich habe nicht viele Möglichkeiten, physisch den Klang zu beeinflussen, aber ich muss die Illusion durch Überzeugungskraft erschaffen, irgendwas zu machen, dass es irgendwas machbar ist, dass es irgendwas möglich ist. Und da ist die Kenntnis des Orchesters sehr wichtig. Also wie spielt eine Flöte diese Passage? Wie spielt ein Orchester Tutti, wie ein ganzes Orchester? Wie ist ein Orchester Tutti Forte? Oder wie spielt die Pauke das? Und in der Hinsicht finde ich eben viel Orchester zu hören und vor allem gute Aufnahmen wie diese zu hören absolut wichtig.
Das war das Rundfunksinfonieorchester Leipzig, dirigiert von Hermann Abendroth. Eine historische Aufnahme des Scherzos, dritter Satz aus der Sinfonie Nummer 4 von Robert Schumann. Auch ein Wunsch vom Pianisten Francesco Piemontesi, der heute bei uns zu Gast ist in Klassik à la carte. Wir haben schon so viel Schönes von Ihnen erfahren über die Illusion des Klangs am Klavier. Wie wichtig ist die Körperhaltung, die Gestik, vielleicht auch der Gesichtsausdruck eines Pianisten, um auch zur Illusion beizutragen?
Also Gesichtsausdruck weiß ich nicht. Es kommt darauf an, was man einem Publikum transportieren will. Aber die Körperhaltung ist absolut wichtig. Da habe ich sehr, sehr viel experimentiert mit verschiedenen Körperstellungen. Also wenn ich zum Beispiel mit eher krummen Rücken nah an der Tastatur spiele oder wenn ich ganz weit mich zurücklehne. Und wie klingt denn das? Mhm. Und es klingt ganz anders. Ja. Man hört es anders zu. Zum Beispiel, wenn man 1 Meter oder 1,5 Meter entfernt ist vom Flügel oder wenn man ganz, ganz nah an den Tasten, an den Saiten sitzt, man hört sich anders zu. Und da finde ich, da kann man schon einiges mitnehmen. Also man weiß zumindest, das ist eine große Hilfe, man weiß, wenn ich so und so mache, dann ist der Klang dunkler oder heller. Also das sind auf jeden Fall Optionen, die man sich nimmt und die nützen einfach für eine Interpretation. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass wir natürlich etwas machen müssen, um den Stücken auch körperlich sozusagen zu präsentieren. Ich würde sagen, nicht eine Show, und da gibt es Kollegen, die andere Meinungen dazu haben und die eher ins Zirkushafte gehen. Aber ich finde, man kann zum Beispiel, wenn eine Stelle ganz gespannt ist, ganz viel Spannung hat in sich, da kann man nicht mit einer zu laschen Körperhaltung da sitzen. Man muss schon auf jeden Fall den Eindruck suggerieren, dass da irgendwas energetisch passiert. Wenn ein Maestoso, ein grandioso Charakter kommt, da kann man nicht verängstigt da sitzen. Da muss man schon,
wie ein Mäuschen,
genau, da muss man schon eine bestimmte Körperhaltung haben. Also der Körper spielt auf jeden Fall eine große Rolle. Es darf nicht vergessen werden. Es ist viel Imagination, wie wir gesagt haben, aber es ist doch viel Physisches dabei.
Also das ist auch das, was große Pianisten wie Sie dann einer geworden sind, von anderen Studenten vielleicht unterscheidet, als Mensch Interpret zu sein?
Ah, es kann sein. Ich glaube, es sind viele Sachen. Also ich habe schon an der Hochschule gemerkt, es gab viele, viele Leute, die wirklich gut spielen konnten und technisch auch hervorragend war. Vielleicht war der Wille, dieser Wille nicht da, einfach die Grenzen ständig auch zu weiten, die Grenze des Verstands, also wie verstehe ich die Musik, die Grenze der Imagination. Das war vielleicht der Punkt, wo die meisten aufgehört haben. Die haben geglaubt, die haben mit der 18 alles gelernt, die haben die ersten Preise bei Wettbewerben gewonnen und ja, die Arbeit ist getan und dann kommt die Karriere und das ist ganz, ganz schädlich und leider ganz verbreitet. Mein Weg war das wirklich nie und da bin ich, wie gesagt, auch den so Menschen wie Alfred Brendel und aber auch meinen Eltern sehr dankbar, weil da war immer diese Denkmuster war nie vorhanden. Das war eher nein, jeden Tag besser, jeden Tag weitergeht und ich glaube, irgendwann, wenn man auch jeden Tag in einen 10. Millimeter weitergeht, nach 4, 5 Jahren, sind das doch ein paar Meter, die man da geschaffen hat. Und das, glaube ich, macht auch vor allem für mich so eine Lust, einfach jeden Tag ans Klavier zu gehen und versuchen, ich würde es nicht sagen besser, aber versuchen auf jeden Fall mehr jeden Tag zu musikalisch zu erreichen. Und das ist wirklich wunderbar.
Francesco Piemontesi, vielen Dank, dass Sie da waren.
Es war eine Freude.
Das war die Sendung Klassik à la carte mit dem Pianisten Francesco Piemontesi. Zweimal können Sie ihn beim Schleswig-Holstein Musikfestival erleben. Am Sonntag, am 12. August in Kiel und am 13. August, am Montag in Rheinbeek im Schloss. Er spielt Werke von Franz Schubert und Robert Schumann und ein neues Werk für Klavier, eine Uraufführung von Maximilian Schnaus, Auftragswerk des Festivals. Ich bin Philipp Schmid. Ihnen einen glücklichen Nachmittag.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.